Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.
Beauty Buzz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Beauty Buzz. Wir zeichnen in Spanien, genauer gesagt in Marbella auf. Rabi, Laura, wie geht's euch?
Ganz gut.
Gut. Wir haben einen Gast.
Ja, richtig. Wir freuen uns sehr. Laura, möchtest du unseren Gast vielleicht vorstellen?
Dein Gast ist mein Chef, deswegen muss ich aufpassen, was ich sage. Dr. Aslani sitzt hier in unserer Runde.
Hallo.
Der Alex. Okay.
Schön, dass du auch mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wie geht's dir?
Gut, ich bin neugierig. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Das ist für mich das erste Mal.
Oh, das ist gut. Also im Endeffekt kannst du dir einen Podcast vorstellen, danach nicht mehr vorstellen wie Radio ohne Musik. Also einfach so Textinhalt und immer wieder jederzeit abrufbar.
Sehr gut.
Genau, richtig. Und zwar wollen wir so ein bisschen über dich sprechen. Du bist wirklich ganz oben mit dabei. Du bist ja der bekannteste Arzt im Bereich der plastischen Chirurgie, wenn es um BBL geht. Das heißt, genau, Brazilian Butt Lift. Erstmal die Frage, wie bist du zu den Hintern gekommen?
Ich bin nicht zu den Hintern gekommen, die Hintern sind irgendwie zu mir gekommen.
Ja.
Also das heißt, wir sind ja schon lange hier. Ich bin jetzt in Marbella seit 16 Jahren. Und vor so, ich würde mal sagen, 14, 15 Jahren habe ich eine Chefarztposition in Malaga bekommen. Und wir haben halt, so wie jede Abteilung, uns ein bisschen auf Fett von einem Ende zum anderen spezialisiert. Also transplantieren. Und dann bekam das so eine Eigendynamik.
Mhm.
Ja, das heißt, dann kamen 2, 3 Leute, das war auch so die Zeit, wo Patienten sich mehr und mehr im Internet informierten. Das war jetzt noch nicht so wie heute. Und dann ging das halt so rum.
Ja.
Und dann kamen dann mal ein paar, wir haben das gemacht. Mir hat es auch gefallen. Und die tröteten das dann weiter und dann kamen immer mehr. Und damals war das halt ganz anders. Das heißt, das hat hier kein Mensch gemacht.
Ja.
Das war total exotisch.
Ja.
Alle guckten mich an, als wäre ich ein Mutant.
Ja.
Also meine Kollegen konnten überhaupt nicht verstehen, warum ich sowas mache. Weil die sagten, das interessiert doch keinen. Wir machen Brüste. Brüste sind toll.
Ja.
Naja, und das ging dann halt ein paar Jahre lang so. Das heißt, für die Patienten, die dann zu uns kamen, für die war halt die Frage, gehe ich jetzt dahin oder gehe ich nach Miami?
Mhm.
Da gab es diesen ganzen Zirkus, den es jetzt gibt im südöstlichen Mittelmeer.
Ja.
Den gab es halt noch nicht.
Ja.
Ja. Und dadurch haben wir natürlich relativ schnell viel Fallzahlen aufgebaut. Und dann, als dieser Boom so kam, 2016, 2017, dann ging das natürlich richtig durch die Decke.
Und wie war das damals? Beziehungsweise hat sich daran was verändert, dass es hieß oder vielleicht auch immer noch heißt, gerade BBL ist mit einer der gefährlichsten Operationen?
Das ist relativ neu. Das war früher nicht so.
Ja.
Das heißt, das kam, im Endeffekt muss man sich das so vorstellen. Wie gesagt, bis, ich sage mal grob, 2016 hat das keine Sau interessiert.
Ja, und was waren das dann für Leute, die damals gekommen sind? Und
das waren eigentlich dieselben wie heute.
Gleich,
okay. Ja, nur es waren weniger.
Ja.
Also, naja, es waren für uns genauso viele, aber es teilte sich halt auf weniger auf. Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, 2016 gab es halt eine Statistik der amerikanischen Plastikervereinigung und die gaben also an, dass BBL die schnellst wachsende OP aller Zeiten in der plastischen Chirurgie war und auf einmal wollte jeder das machen.
Mhm.
Da gab es hier an jeder Ecke BBL und BBL muss man sich so ein bisschen vorstellen, ich weiß nicht, wie man es am besten vergleicht, das ist halt, also wenn du einen schönen Sportwagen hast, kann man viel Spaß damit haben.
Mhm.
Wenn man aber auf der Gegenfahrbahn fährt und die Augen zumacht, dann wird das sehr gefährlich.
Ja, okay.
Ja? Und das heißt, wenn man es nicht richtig macht und auf einmal machte das jeder, ohne sich vorher damit auseinandergesetzt zu haben. Und dann sind natürlich nicht so schöne Dinge passiert,
was
für uns aber absehbar war.
Ja,
kannst du sagen, dass der Trend von der Kardashian ins Laufen gebracht wurde? Oder?
Nö, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Ja, also das kam ein bisschen so hinterher. Ja, also wenn du mich jetzt fragst, die sind von mir aus gesehen, die sind eigentlich ein bisschen hinterher auf das Boot aufgesprungen. Ja, das heißt, der Trend war schon vorher da.
Aber der kam aus Amerika?
Naja, also sagen wir mal, Brazilian Butt Lift kommt ja nicht aus Brasilien. Das ist in Queens erfunden, in New York.
Ja,
da gab es also den ersten, der das gemacht hat. Da war überhaupt kein Brasilianer involviert. Aber es ist natürlich, da war das wie so ein Brandbeschleuniger. Ja, da hat sich also sehr, sehr schnell verbreitet. Mhm. Aber mit Brasilien hat es an für sich nichts zu tun.
Und jetzt hast du ja mittlerweile auch deine eigene Klinik. Was war denn da so der Schritt zu sagen, okay, ich löse mich vielleicht auch von so einem Krankenhausbetrieb, wenn man das so nennen kann, und das mache ich jetzt alleine?
Ist auch so eine Sache, die sich dann irgendwann mal von selber findet. Mhm. Ja, weil für uns war das natürlich vor 15 Jahren eine tolle Sache, also diese Position zu kriegen, weil als Ausländer ist das hier nicht so leicht.
Ja.
Ja, und das war vielleicht auch ein bisschen mehr Glück als sonst was. Aber dadurch, dass sich dann unsere Praxis in diese Richtung entwickelt hat, das heißt, dass immer mehr Leute kamen für diese OP, immer mehr, also 95% unserer Patienten sind immer noch aus dem Ausland. Wir haben relativ wenig Spanier. Haben wir natürlich auch, ja, aber das ist halt ein finde ich jetzt, das moderne Konzept in der Chirurgie, das gibt es in anderen Disziplinen auch, ja, dass jemand, der sagt, ich will jetzt wirklich Weltklasse spielen, dann muss ich mich auf eine Sache einschießen, da kann ich nicht 50 verschiedene Sachen machen.
Definitiv.
Ich meine, das Beispiel ist ein bisschen abgeleiert, aber ich finde, es ist immer noch gut. Würdest du in ein Restaurant gehen, wo es Indisch, Italienisch, Arabisch und Chinesisch auf einmal gibt?
Nein.
Ich nicht. Ja, also bei Chirurgen würde das auch keiner machen. Ja. Das ist natürlich eine Einschränkung. Ja, ich glaube, Laura kann Lieder versingen. Tag ein, Tag aus, dieselbe Mühle. Es ist ein bisschen repetitiv.
Ja.
Aber dadurch wird man dann halt gut. Ja, das heißt, dann wird man effizienter. Man muss sich einschränken in dem, was man macht. Das lohnt sich aber meiner Ansicht nach. Und das war dann halt mit dem Krankenhausbetrieb für uns auch so. Das heißt, irgendwann konnten die nicht oder wollten auch gar nicht mehr mit dem Tempo mithalten. Ja, und wir sind einfach effizienter, wenn wir das in unserem eigenen Laden machen. Und dann haben wir den Schritt, glaube ich, vor 6 Jahren gemacht.
Ja.
Aber es ging auch dann gar nicht anders.
Ja, glaube ich. Das heißt, du hast auch im Laufe der Jahre die Methode des BBLs quasi optimiert, oder würdest du sagen, gibt es jetzt noch Optimierungsbedarf, oder ist es so, dass du sagen...
Es gibt immer Optimierungsbedarf für alles.
Okay, ja.
Es gibt nie was perfekt ist, und man hört auch nie auf, sich weiterzuentwickeln, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, das würde ich jetzt mir weniger auf die Schulter kleben, aber ich habe wirklich einfach irres Glück gehabt, immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennenzulernen.
Mhm.
Ja, das war auch oft einfach Zufall.
Ja.
Ja, die zeigen dir dann was, ja, und dann ist es auch immer so die Frage, wenn man selber sein Zeug teilt, dann teilen andere auch was mit dir.
Definitiv.
Wenn du es nicht machst, dann behalten die ihren Quatsch auch für sich.
Aber da gibt es viele, die verstehen das nicht. Ich glaube, wir hatten das irgendwann auch schon mal, dass viele immer Angst haben, einem würde dann was weggenommen, anstatt dass viele verstehen, man kann gemeinsam von dem jeweils anderen profitieren und kommt dadurch, jeder für sich kommt voran, aber ja, es wird einem nichts weggenommen.
Was der Alex damit meint, das sind ja weltklassische Chirurgen, mit denen er sich austauscht.
Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass sich das allgemein so ein bisschen verändert hat, ja, weil wir arbeiten alle anders heute, als wir es vor 20 Jahren gemacht haben. Ja, also allein schon diese WhatsApp-Gruppen, ja, das ist schon nervig.
Ja. Schön, dass du das so sagst.
Nein, aber das ist halt schon eine coole Sache. Ja, weil ich meine, wir haben uns hier halt ein bisschen in sowas reingedreht, was, okay, es ist jetzt weiter verbreitet, als es vielleicht vor 15 Jahren war, aber es ist immer noch eine Nischenchirurgie.
Ja.
Und ich habe jetzt nicht so fürchterlich viele Leute, mit denen ich mich da austauschen kann.
Ja,
jetzt bin ich dann in so einer WhatsApp-Gruppe, das sind, ich glaube, 250 Südamerikaner. Ja, da habe ich dann jeden Morgen 300 Nachrichten mit der Seite. Aber da kann man dann mal sagen, Leute, ich habe hier dieses Problem oder das oder was meint ihr? Das ist immer, also das ist schon, das entwickelt sich immer schneller, ja, durch diese schnellere Kommunikation. Das ist nicht nur vorteilhaft. Also es gibt dann auch oft Geschichten, wo einer sich so ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt und sagt, wir probieren mal da was Neues, propagiert das, bevor es so richtig ausgetestet ist, und dann kriegt das so einen Schneeballeffekt. Das ist nicht so gut. Ja, das haben wir jetzt auch ein paar Mal gehabt. Aber im Großen und Ganzen ist das schon cool. Also das heißt, die Entwicklungskurven sind viel schneller, der Informationsaustausch ist viel schneller, man kann sich schneller abgleichen. Also Sachen, die früher jahrelang gedauert haben, in der Entwicklung, die gehen jetzt quasi innerhalb von Monaten.
Aber man muss natürlich auch in einer enormen Geschwindigkeit immer wieder selber für sich filtern, okay, ist das jetzt relevant, ist das wichtig, hat das irgendeinen Einfluss auf das, was ich mache und auf meine Arbeit, oder lasse ich das eher mal so ein bisschen... Weißt du, man muss seine eigenen Filter natürlich auch nochmal setzen.
Also ich lasse auch gerne mal die Hosen runter. Wir sind da auch auf die Schnauze gefallen mit ein paar Sachen. Das gehört auch einfach mit dazu.
Mhm.
Ja, aber es ist schon, ich meine, da gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen über das Thema raus, aber so als Beispiel, was jetzt quasi vor 2 Jahren wie ein Pilz aus dem Boden geschossen ist, ja, dann haben jetzt da so ein paar angefangen, wirklich talentierte, motivierte, auch, glaube ich, hochqualifizierte Leute, fingen auf einmal an, in jeden Muskel des Körpers irgendwo Fett reinzuspritzen. Ja? Und jetzt sehen wir, dass das vielleicht nicht so eine fürchterlich gute Idee war. Und dann machte das auf einmal jeder, ja. Innerhalb von 3 Monaten.
Ja.
Das ist ein bisschen nach hinten losgegangen.
Ja.
Ja, die Idee an sich ist gut. Ja, das wird sich auch weiterentwickeln, das wird sich etablieren, das wird bleiben. Da werden wir viel Freude dran haben, aber es sind auch ein paar nicht so schöne Dinge passiert, die wir vielleicht hätten vermeiden können, wenn man erst mal geguckt hätte, wie sieht das so aus.
Ja, ja.
Erst austesten und dann machen wir nicht andersrum.
Ja. Wenn jetzt Patientinnen zu dir kommen für einen BBL, was sind deren Wünsche? Was sagen die zu dir? Sagen die, ich hätte gern einfach einen großen Hintern?
Eher schmale Taille.
Eher schmale Taille tatsächlich.
Also Hintern eigentlich nicht. Das ist eigentlich eher sekundär. Das hat man auch. Ja. Das hat sich jetzt auch vielleicht so ein bisschen verändert, weil ich glaube, dass die Leute über die Jahre ihre eigenen Ansprüche ein bisschen besser verstanden haben, als das vielleicht vor 10 Jahren war.
Ja. Also meinst du damit, dass die Wünsche, die die Patienten haben, realistischer sind, als das früher der Fall war?
Nee, das sicher nicht.
Das ist eher andersrum, glaube ich.
Nein, aber es ist halt, ich glaube, dass die Patienten in den Ansprüchen ein bisschen vielleicht besser verständiger geworden sind.
Okay,
ja, weil im Endeffekt geht es beim BBL darum, das Verhältnis von Taille zu Po oder Hüfte oder wie man das sagt, zu verändern.
Mhm.
Ja, auf Englisch, es gibt so ein englisches Schlagwort, das heißt Waist-to-Hip-Ratio.
Ja.
Und darum geht es eigentlich. Die wollen eine schmale Taille haben und die wollen eine Kurve haben.
Mhm.
Wir haben primär einen großen Hintern eigentlich nicht.
Das
ist nur so ein Vehikel.
Das ist ja der neue Trend da, ne? mit den Rippen. Cool. Erzähl mal was dazu.
Ja, das ist geil.
Das ist
wie
richtig
mit den
geil.
Rippen.
Ich habe da schon einen.
Aber ja, ich weiß nicht, mit okay.
Es geht. Nee, aber das, nein, aber das ist also vielleicht gar nicht schlecht. Ist ein gutes Beispiel, wo ich jetzt glaube, dass wir es vielleicht richtig gemacht haben. Ja, also mit den Rippen dazu gibt es eine Anekdote. Wir haben, ja, oder kann Laura bestimmt ein Lied davon singen, wir haben relativ viele, wie sagt man das auf Deutsch, Transitioning?
Transgender-Patienten.
Ja, also die quasi von Mann zu Frau gehen. Und dieses Rippenthema ist bei uns irrsinnig präsent.
Ja.
Also seit 10 Jahren kommen die Leute ständig an und sagen, hobel mir jetzt die Rippen raus, weil dann sieht man natürlich schmaler aus.
Vielleicht können wir es einmal kurz erklären. Also das wird einfach eine Rippe entfernt
eben
auf
nicht.
Jeder
Nein,
Seite. Nicht. Oder genau, wie kann man sich das vorstellen?
Nee, die Rippe wird eben nicht entfernt.
Okay.
Ja, also sondern, das ist leider nicht meine Idee gewesen, würde ich euch jetzt keiner erzählen. Da ist jemand anders drauf gekommen. Ja, dazu gibt es auch eine Anekdote.
2 Anekdoten.
Das war ein Russe. Ja, und die Anekdote dazu ist, da sind wir erst später, da bin ich jetzt eigentlich vor 4 Wochen drauf gekommen, dass ich mit einem Freund von mir, einem Amerikaner, in Russland auf einem Kongress war, wo er das zum allerersten Mal vorgestellt hat. Wir haben es gar nicht mitgekriegt.
Wann war also,
wir
das?
Haben gar nicht zugehört.
Hm? Wann war das?
2015.
Ja. In St. Petersburg. Doch noch nicht so lange her. Okay.
Naja, das. Und der hat das damals zum ersten Mal vorgestellt und die Technik ist halt die, dass die Rippe eben nicht entfernt wird,
okay.
Ja, sondern dass die unteren 3 Rippen, die sogenannten Floating Ribs, mhm. also die keine Verbindung zum Brustkorb haben, dass die nur angeknackst werden. Ja, und dass man sie quasi dann mit dem Korsett nach innen biegt.
Und wo werden die angeknackst?
Am Rücken. Ja, quasi in der Verlängerung der Achsellinie.
Okay.
Ja, und dann kann man die mit dem Korsett so ein bisschen nach innen ziehen. Das ist wie, das kannst du dir vorstellen, wie grünes Holz, nasses Holz. Wenn man das bricht, deswegen heißt das Green Stick Fracture, dann bricht das nicht komplett durch, sondern es bleibt dran. Die Muskeln, aber es wird halt nicht völlig durchtrennt.
Okay.
Ja?
Ja.
Und das ist super, das ist gut. Das ist weniger traumatisch, funktioniert hervorragend, geht relativ schnell. Man braucht kein Metall. Was man halt braucht, ist Kooperation des Patienten.
Inwiefern?
Dass die hinter dieses Korsett tragen. Wenn die das Korsett nicht tragen, dann bringt es
auch
Sinn.
Nichts. Okay, und wie lange muss man das dann tragen?
3 Monate.
Das ist die schlechte Nachricht.
Und wie schmerzhaft ist das Ganze? Ich hatte mir mal eine Rippe geprellt. Und das hat. Also, ich frage einfach nach, stellt euch vor,
also
die Patientin,
ja, man muss eigentlich nicht. Eigentlich sind die happy, würde ich sagen.
Also für mich war es überraschend einfach. Mhm. Ja, es ist natürlich so, jetzt musst du dir vorstellen, der russische Kollege hat mir das freundlicherweise beigebracht. Wenn mir ein russischer Chirurg sagt, das tut nicht weh, gucke ich mir das lieber erst nochmal genau an. Aber es war dann wirklich, also erstaunlich, es ist erstaunlich einfach.
Ja. Sicher, meckern tut immer mal einer, aber... Ich glaube, dass das Schwierige an der OP ist eher das Korsett, weil das Atmen ist ja, glaube ich, so das Unangenehme. Es ist ja kein Schmerz, aber das Atmen ist unangenehm. Und geschichtlich, wenn man schauen will, woher kommt der Spruch, wer schön sein will, muss leiden. Das kommt vom Korsetttragen im 18. oder 17. Jahrhundert. Daher kommt der Spruch, der ist 300 Jahre alt. Ja. Weil die wollten ja schon damals genau das, haben sich deshalb das Korsett richtig eng zugeschnürt und konnten nicht atmen. Manchmal so stark, dass die halt ohnmächtig geworden sind. Ja. Aber ich glaube, die Patienten, die kommen, die auch ein BBL in gleicher Sitzung haben wollen, die halten das aus. Die sind keine Jammerlappen wie wir. Ja,
das Korsett stützt die übertreiben es ein bisschen. Also das Problem ist eigentlich eher, dass die Leute mit dem Korsett ein bisschen über die Stränge schlagen.
Ja, also das heißt, nach der OP kriegt man dann das Korsett an und wird das nochmal nachgestellt.
Das stellen die Leute selber. Das ist ja genau das Problem, weil manchmal die zerren dann so dran, ja, dass sie sich quasi fast selber erwürgen mit dem Ding.
Ja.
Aber das muss gar nicht so radikal sein. Man kann es dann immer so einen Zentimeter alle paar Tage nachstellen. Mhm. Nach 4 bis 6 Wochen hält das aus und dann lassen wir es noch so 4 bis 6 Wochen länger, ja, damit das nicht wieder zurück in die alte Position ist. Funktioniert das hervorragend.
Und was muss man in der Zeit noch beachten?
Aber ich finde das richtig geil, weil ich meine im Endeffekt früher, es kommen ja richtig viele Transgender, um weiblich auszusehen. Mit dem BBL kriegt man schon eine gute Grundform hin. Aber die sind immer noch stämmig und die haben immer noch einen Brustkorb wie ein Mann. Und ich glaube, durch die OP geht es schon Richtung weiblich, dass man es nicht auf den ersten Blick erkennt, oder?
Nein, also mit den Rippen, was immer, es ist halt der zweite Schritt. Es ist noch so ein Refinement, aber wirklich die richtig gute Teile kriegen sie mit der Fettabsaugung um den Hüftknochen rum.
Ja, aber ihr macht
da brauchst du dir nicht die Rippen brechen.
Aber ihr macht es schon häufig, wie ich das so mitbekommen habe, in einer Sitzung.
Wir machen es jetzt aber schon bei Leuten, die es das zweite Mal machen. Ja, also BBL hat immer so einen leicht kokainartigen Effekt. Ja. Das heißt, durch diese total überdrehte, überschwollene Optik am Anfang, ja, das bleibt den Leuten dann halt immer so kleben. Ja. Nicht? Ja. Und deswegen kommen die wieder. Die kommen ja nicht wieder, weil sie es müssen, die kommen wieder, weil sie es wollen. Das ist ein Riesenunterschied.
Wie viel Fett bleibt denn über?
Moment, also das ist eine etwas tricky Frage, weil vom Fett gehen relativ konstant 30% weg. Aber was die Leute am Tag danach im Spiegel sehen, ist ja nicht nur Fett, das ist auch Wasser. Weil wenn ich das, was wir da reinspritzen in diesen berühmten YouTube-Videos, ja, da wird mir ja ganz schlecht, wenn ich das sehe, aber das, was wir da in diesen Kanistern haben, das ist ja nicht pures Fett, weil pures Fett ist Butter, das kannst du nicht einspritzen. Ja, das heißt, das enthält noch 20% Wasser. Mhm. Also was die morgens im Spiegel sehen, davon geht die Hälfte weg. Mhm. 20% Wasser, 30% Fett. Weil wenn man denen nur sagt 30%, das ist nicht ganz korrekt.
Das stimmt, ja.
Also Volumen und Fett sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja.
Okay. Und die zweite Anekdote? Das war schon die zweite?
Ich glaube schon.
Okay, gut.
Ja. Nee, weil es sind ja schon richtig viele, die halt zur zweiten Sitzung kommen. So der richtige Feinschliff ist eher dann zweite Mal. Kennt man auch so bei der normalen Lipo, das einmal reicht nicht, man braucht schon eine zweite Sitzung.
Dieser berühmte Dopamineffekt, weißt du?
Ja, das ist schon geil.
Morgens wachst du auf.
Das ist schon geil. Ob du willst oder nicht, ich find's geil.
Ja, aber es ist so, ja. Also das ist das, was denn, ich glaube halt, was der Riesenunterschied ist oder was den BBL so erfolgreich gemacht hat, wenn ich jemandem die Brust operiere, dann haben die halt eine andere BH-Größe. Ja? Ja. Aber wenn die das machen, wenn sie sich im Spiegel sehen und sich so ein Selfie im Spiegel machen, das verändert die komplette Körperwahrnehmung. Die Transgender-Patienten, die kriegen auch teilweise im positiven Sinne richtige Identitätskrise.
Mhm, ja,
die
sagen, das glaube ich.
Ich liebe, was ich sehe, aber das bin nicht aber ich. Bin ich die brauchen dann wirklich so 3-4 Wochen, um das mal zu verinnerlichen. Das ist manchmal ganz schön anspruchsvoll. Ja. Ja, aber das ist eben das, was, finde ich, den BBL von diesen ganzen Sachen unterscheidet. Der Körperwahrnehmungseffekt danach ist brutal. Also das ist komplett anders. Wenn man immer die Nase macht, dann sieht der hinterher aus, als wäre er vom Laster überfahren. Ja. Und bis der mal ein Resultat sieht, sind es 2 Monate. Beim BBL ist halt andersrum. Ne? Der sieht am nächsten Tag wirklich aus wie Jessica Rabbit. Ja? Ja. Und dann kommt das alles mal wieder so in die normalen Bahnen. Mhm. Aber dann wollen die eben das, was die am ersten Tag im Spiegel gesehen haben. Kann ich nachvollziehen. Ja.
Wie viel BBL ist denn in einem Mami Makeover?
Das ist immer so eine Mami Frage. Makeover ist ein etwas schwammiger Begriff, weil da versteht jeder was anderes drunter. Mami Makeover heißt eigentlich nur eine Kombination. Das kann sein Brust und ein Tummy-Tuck. Das kann sein Brust und eine große Lipo. Das kann sein Brust und BBL. Das kommt darauf an, wen du fragst. Mhm. Ja. Was für uns wichtig ist, ich würde sagen, nie mehr als 2 große Eingriffe kombinieren. Ja, also jetzt zum Beispiel so ein Tummy-Tuck.
Was auch immer. Das ist ein BBL. Tummy-Tuck, Abdominoplastik oder Bauchdeckenstraffung.
Bauchdeckenstraffung. Ja, Bauchdeckenstraffung und BBL, das ist dann echt genug. Da bist du bedient.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Das haben wir auch früher anders gemacht. Da haben wir dann noch die Brust dazu gemacht und dann merkt man halt, da machst du alles so ein bisschen. Ja. Aber dann lieber aufteilen und hinterher
das besser für die Patienten. Und wir haben ja auch noch das Bikini-Makeover. Das ist zum Beispiel Brust und BBL, ne?
Ja, das sind alles so Definitionsspecifiken.
Das ist, glaube ich, sehr speziell auf uns.
Ja. Nachdem, dass man sich. Und was muss passieren, dass du dann irgendwann sagst, nee, jetzt reicht's aber auch, jetzt operiere ich da an Patienten, Patientin
nicht mehr? Da muss gar nicht so viel passieren. Okay. Also das haben wir natürlich mit den Jahren jetzt immer öfters. Mhm. Ja, weil dadurch, dass es halt so transformierend ist, schießt das dann manchmal ein bisschen aus dem Kraut. Ich würde jetzt sagen, dass wir. Diese zweite Sitzung, das ist okay. Das sagen wir den Leuten vorher. Also viele, die kommen auch direkt und buchen sich dann so 2 Sitzungen ein, weil die das schon von ihren Freundinnen oder Schwägerinnen oder wie auch immer kennen. Was für uns immer so ein bisschen so eine rote Flagge ist, wenn jemand zum dritten Mal kommt, ja, dann wollen wir einfach mal gucken. Ja, darüber hinaus, glaube ich, ist das dann nicht mehr so eine gute Idee. Ja, dann hast du die nie aufhören können.
Ja, schwierig ist es ja auch bei Patienten, die kein Fett haben, die kein Fett am Bauch haben. Da bist du aber der Experte mit, glaube ich, Implantaten, richtig?
Naja, also wenn sie gar kein Fett haben, da kannst du so Experte sein, wie du willst, da kannst du nichts machen. Also worauf du dich jetzt wahrscheinlich beziehst, was wir ab 2015, 2016 wirklich sehr, sehr konzentriert gemacht haben, ist, bei den Leuten, die nicht so viel Fett haben, Implantate und Fett zu kombinieren. Mhm. Ja. Das hat damals noch keiner gemacht. Das war gut, das haben wir auch als erste veröffentlicht. Das war 2018, meine ich. Ja, und das Konzept ist also, dass man sagt, na gut, für ein BBL alleine reicht es nicht. Ja, aber wir wollen jetzt ein möglichst kleines Implantat nehmen, weil bei den Po-Implantaten, wenn die groß sind, gibt es immer Riesenprobleme. Wenn sie klein sind, ist es okay. Oder so moderat.
Und nimmt man an, das ist gut. Nimmt man dann kleine oder große Implantate auch entsprechend, je nachdem, was man schon irgendwie als Vorlage hat? Oder wie wird das denn entschieden?
Wir sind ja keine Schneider. Also im Endeffekt ist das eigentlich so, ich sag mal, eine anatomische Operation. Das kommt immer darauf an, wie groß der Muskel ist. Ja, okay. Ja, ich finde es am besten, erkläre es den Patienten so. Ich sage, das ist, als wenn du einen Hamburger ein Brötchen tust. Mhm. Der Hamburger kann nicht größer sein als das Brötchen.
Ja. Ja. Ja.
Damit ist das eigentlich verständlich erklärt. Ja, und wenn man sich an dieses Limit hält, funktioniert das hervorragend. Aber wenn man sich nicht dran hält, dann wird es sehr problematisch.
Ja. Das glaube ich. Und was meinst du, wie wird es auch von den Techniken her in Zukunft so ein bisschen weitergehen? Oder kannst du...
Spannende Frage. Muss ich da lau auseinandersetzen? Gehe ich hoffentlich nur noch angeln. Ne?
Spannender ist...
Ich glaube, wir werden... Es ist jetzt... Das ist so ein bisschen wie Ebbe und Flut.
Mhm.
Ja. Und ich mache das jetzt so fast 3 Jahrzehnte, mit den Brüsten ging das ja auch immer so hin und her. Mhm. Ja, das hat dann, aber es pendelt sich dann irgendwo immer in der Mitte ein. Mhm. Also mit den BBLs ist es moderater geworden jetzt über die Jahre. Die Leute sind nicht mehr so extrem. Ne? Ich glaube, das wird sich auch halten von der chirurgischen Technik. Ausgereizt ist es nie.
Mhm.
Ja, ich glaube, wo wir noch viel Luft haben, aber da liegen wir ganz gut im Rennen, ist, was man alles so in einem Eingriff machen kann und es trotzdem safe ist. Ja, also, dass man da jetzt nicht irgendein Risiko eingeht. Da ist immer noch Luft drin. Das kriegen wir immer noch besser hin.
Aber ich glaube, was sich noch so ändert, ist die Männer. Es kommen doch mittlerweile auch Männer für Fett in den Po, oder?
Ja. Also ich meine, ich habe viele Kollegen, die erzählen mir, die Männer rennen mir die Bude ein. Das wäre jetzt nicht so meine Erfahrung. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ne?
Mag auch nicht sein.
Ich meine, ich glaube, es ist,
die Frage nö, ist, ob das du das willst. Ja, wollte ich gerade sagen.
Ich mag lieber Frauen. Aber also es ist sicherlich wesentlich vertretener unter Männern als in den 90ern. Ja? Also ich glaube, in den 90ern, da war das mal exotisch. Da kam vielleicht so einer im Jahr. Aber ich habe natürlich auch jetzt so mein Spektrum, meine Patienten-Community, da gibt es andere Leute, ja, die haben da vielleicht auch ein ganz anderes Klientel, das kann schon sein. Ja. Zahlenmäßig, ja, ist das sicherlich nach oben gegangen, also desproportional glaube ich nicht, ja, das wird immer der kleinere Prozentzahl bleiben, aber da kann ich mich irren. Aber bei Nasen ist das sicher was anderes.
Aber High Definition Liposuction ist schon mehr geworden bei Männern insgesamt, oder?
Also ja, ist auch so ein bisschen gehypt. Ja, das hat dann auch so einen Welleneffekt gehabt. Mhm. Aber ich glaube, es hat sich so ein bisschen dann eingependelt, stabilisiert. Ja, aber das ist auch, High Definition ist auch so ein gutes Beispiel, wo wir das wahrscheinlich, muss man kollektiv sagen, einfach ein bisschen übertrieben haben. Ja, da muss man sich dann mal angucken, wie ist das mit dem Gewebe über die Jahre, wie entwickelt sich das, die Leute verändern sich. Die werden älter, die haben andere Hormone, die haben anderes Gewicht. Ja. Und natürlich kann man das nicht vorhersehen, weil dann bräuchten wir gar nichts machen. Ja. Aber ein paar Probleme waren vielleicht vorhersehbar. Das hätte man vermeiden können.
Und du sagtest gerade Patienten-Community. Aus was für Menschen sind das, die zu dir kommen? Ist das wirklich breit,
also, nee, jetzt mal querbeet, so gesagt,
gefächert?
Du bist wie ein Markenprodukt. Also die Leute, die bei dir operiert worden sind, die geben damit an. Und da kenne ich ein paar persönlich und die sagen Aslanified. Am Anfang konnte ich mit dem Begriff nichts anfangen.
Okay, das musst du kurz erklären.
Ja, das kann er erklären. Also wir waren in Deutschland, wir hatten eine Patientin, die meinte, wir machen Botox da in Deutschland und die meinte, ich wurde Aslanified.
Aber das war noch bevor wir ihn kannten.
Ja, da kannten wir ihn noch nicht. Ich so, du wurdest Aslanified. Ja, ich war in Spanien, Marbella bei Aslani. Und dann mussten wir erst mal googeln. Das war vor 2 Jahren. Und jetzt kannst du mal erzählen, dieser Begriff Aslanified.
Ja. Es gibt auch welche. Das hat sich mal einer von unseren Koordinatoren ausgedacht.
Irgendjemand hat sich auch tätowieren lassen, oder? Das ging dann so ein bisschen
viral. Aber mit Patienten-Community meine ich, dass jeder, was da hat, so sein Patientengut. Ja, es ist jetzt halt... Ich meine, ich hatte jetzt auch vielleicht vor 15, 16 Jahren eine ganz andere Community, ja, als ich es jetzt habe. Aber das, ja, klar, ich meine, die Leute ähneln sich dann natürlich. Ja, und dann es ist auch immer noch so, das hat sich jetzt gar nicht so sehr geändert, ja, dass jetzt jemand irgendwie nur über einen Social-Media-Kanal kommt, der uns überhaupt nicht kennt. Nee.
Ja.
Also, was die Leute machen.
Also, schon ganz gezielt besucht.
Aber es ist immer noch so, dass die irgendeine persönliche Bindung haben. Ja? Das heißt, die kennen irgendwen, der vorher da war, dass da einfach einer so von der Straße reinläuft und sagt: Ich meine, das passiert mir jetzt nicht so. Mhm. Ja? Das ist, glaube ich, so ein bisschen am Märchen. Ja, was sich halt echt verändert hat, ist, dass die Leute sich im Internet verbinden. Das hat Vorteile und Nachteile. Ja. Ich glaube, mehr Vorteile, weil die dann schon echt wissen, was sie so erwartet. Ja, die haben sich da ausgetauscht, die kennen das aus Patientenperspektive. Das ist viel einfacher, als es vor 15, 20 Jahren war.
Ja. Aber erhöht das dann nicht auch gleichzeitig den Druck? Also ich meine, klar, das ist eh der Anspruch, ne, dass immer so von der Arbeit her, dass das top ist, gar keine Frage. Aber trotzdem, wenn du sagst, ne, kann positiv sein im Sinne von, die tauschen sich untereinander aus, könnte ja rein theoretisch auch mal schnell in eine negative Richtung gehen, so nach dem Motto, also wenn man dann auch seine Arbeit entsprechend nicht richtig macht, ne, dass sich das auch dann entsprechend...
Ne, man muss seine Arbeit nicht gar nicht unbedingt richtig machen, ja, aber das, wo wir natürlich auch viel gelernt haben über die Jahre, ist so ein bisschen, perfekt kann man es nie haben, ja, aber was natürlich ein bisschen die Gefahr ist, es gibt dann immer mehr so Leute, und das ist sicherlich mehr, als es vor vielleicht 20 Jahren waren, Leute, die denken, wir photoshoppen sie quasi nur. Ja, ja. Das ist, als wenn wir so ein Tischler, der ein Stück Holz zurückschnitzt, ja,
ja.
Das ist so ein bisschen simple-minded. Ja. Ja. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, weil wenn einer kein Kriterium hat, der ist ja auch nicht zufriedenzustellen.
Ja, definitiv. Ja.
Und das ist ein Riesenproblem. Ja. Also gerade bei diesen sehr transformierenden Eingriffen, dann kommen dann relativ viele. Mhm. Ja, die wollen halt ein anderes Leben. Ja, da ist jetzt irgendwie alles in die Hose gegangen. Ja. Ja, und dann denken die, na gut, ich mache mir das jetzt und dann ist alles super.
Ja, schwierig. Aber da wird ja auch so ein bisschen die medizinische Komponente hinten dran und all das, was hinten dran
ist. Ja gut, aber ich kann den Leuten ja nicht in den Kopf reingucken. Das stimmt. Ja, das will ich auch gar nicht. Aber da muss ich sagen, das ist natürlich auch eine Sache, wo wir uns so als Team echt entwickelt haben. Ja, weil die ganzen Koordinatoren, die bei uns so das Eintrittsportal sind, die kennen das ja selber, die haben alle auch schon 2 BBLs, ja, und die haben eigentlich nicht perfekt, aber die haben eine relativ gute Antenne dafür, ja, bei wem man es lieber lässt, ja, weil die müssen sich natürlich dann auch hinterher damit rumschlagen. Ja. Ja. Und da haben die über die Jahre, ein paar sind jetzt schon 10, 12 Jahre bei mir, ja, die kennen das schon, die wissen schon, nee, da lieber nicht. Okay. Da haben wir sicherlich viel gelernt. Ja. Also das hat sich sehr, sehr verändert.
Es gibt ja auch viele Patienten, die hören ja gar nicht zu. Also man sagt, nach der OP 2 Wochen nicht sitzen, nur auf dem Bauch liegen und die sitzen am nächsten Tag beim Friseur.
Da hab ich eine Anekdote.
Ja, erzähl mal. Die machen ja auch
wie
Probleme.
Wie ich hier in Lankala zum Friseur bin und auf einmal, oh, you're my doctor.
Ja, ja, also sowas haben wir ständig. Ja. Die liegen dann im Beachclub gegenüber.
Ja, mit der Drainage.
Also das ist jetzt eigentlich noch das, ja, das ist jetzt noch das geringste Problem. Klar, das haben wir natürlich auch, ja. Aber
was ist das größte Problem?
Das, was ich gerade gesagt habe, also dass man da Persönlichkeitsveränderung und eine Körperveränderung ein bisschen durcheinander bringt.
Ja. Ja.
Das ist sicherlich jetzt mit diesem ganzen Social Media Hype wesentlich intensiver, als es vor 10, 15 Jahren
war. Ja klar, weil es halt auch einfach viel greifbarer ist. Ne? Du musst nicht erst in irgendeine oder in eine Klinik, in eine Praxis rein, um dich vorab schon mal zu informieren, sondern du sitzt halt in deinem Jogginganzug auf der Couch und kannst dir über dein Handy halt alle Informationen zusammensuchen, ob das jetzt dann auch alles so stimmt, sei mal dahingestellt. Aber da ist natürlich so die Kontaktschwelle irgendwie sehr, sehr
Alex,
sehr gering.
Alex, denkst du, du hättest in Deutschland so viel machen können wie hier?
Nein, sicherlich nicht.
Sicherlich nicht, ne? Die sind schon ein bisschen verschlossen, die Deutschen, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube jetzt, es ist jetzt mittlerweile, ich glaube schon, dass hier, auch wenn die Spanier selber das nicht so sehen, weil jeder meckert immer so an seinem eigenen Umfeld rum. Das ist ja in Deutschland genauso wie hier. Aber du hast hier schon mehr Empfänglichkeit für Innovation. Die Leute sind neugieriger. Ja. Wenn du kommst, okay, ich will jetzt mal was Neues machen. Gucken wir mal da, dann sagen die, oh cool, ja. Machen wir mal, guck mal, wie das geht. Ich glaube, das wäre in Deutschland schwieriger gewesen. Jetzt ist es für uns natürlich theoretisch so, dass diese Fragestellung hatten wir während Covid, ja, dass es jetzt eigentlich egal ist. Also wir könnten das jetzt auch irgendwo anders hinbringen, ja, weil moderne Patienten sagen, okay, ich will jetzt nicht unbedingt woanders hinfahren für meinen Eingriff, aber für mich ist es besser, ich mache das mit einem, der 20 pro Woche macht, als einen, der 2 pro Jahr macht.
Ja, das wäre überall so.
Also lustigerweise, wir haben das kannst du auch hier in Marbella ist das relativ gut darstellbar. Wir haben auch so ein anderes Team, das sind Kieferchirurgen, ja, die machen nur transsexuelle Männer, Gesichter, über 50. Ja. Die haben sich da völlig reingedreht und die haben Leute, die kommen von überall her, ja, also aus Australien, weil die halt sagen, ja, da habe ich jetzt wirklich den Arzt mit der größten Fallzahl. Und so funktioniert das bei uns natürlich auch.
Ja. Ich glaube trotzdem, dass deswegen mehr nach Marbella fliegen würden als nach Deutschland, oder? Meinst du nicht? Also wenn du jetzt...
Also ich sage jetzt zum Beispiel, wenn jetzt wir morgen sagen würden, ja, wir verlegen den ganzen Laden nach Kassel.
Dann kommt die nach
Kassel.
Na gut,
in Kassel vielleicht nicht. Ja, aber dann würde das wahrscheinlich auch funktionieren.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist dann... Ja, hast du wahrscheinlich
aber
dann
auch beispielsweise in Kassel jetzt anzufangen, das weiß ich nicht. Habe ich nicht probiert.
Ja. Aber ist das dann auch nicht die Herangehensweise, den Bereich Medizin wie ein Unternehmen gedacht?
Doch.
Das ist
schon. Er ist auch ein Unternehmer und ist auch ein effizienter Unternehmer.
Ja, das ist ja gut so.
Ja, definitiv.
Das soll ja so sein.
Ja, aber auch da hat sich ja gewandelt, oder?
Klar.
Ich glaube, das
wandelt sich auch immer.
Ich habe noch eine. Das ist eine komische Frage.
Okay, eine komische Frage von Rabbi.
Fett schwimmt hier oben. Wenn die jetzt mit dem BBL schwimmen, ist der Arsch immer oben. Es ist ernst gemeint. Es ist ernst gemeint.
Wir könnten mal eine Studie drüber machen.
Guck mich nicht so an.
Ein paar Kandidaten, ja, aber das hätten wir noch nicht nachuntersucht.
Es interessiert mich unheimlich. Wenn du da die Brüste machst und den Arsch, dann gehst du
können wir
mal,
dann schmeißen wir 10 Leute ins Wasser ohne BBL.
Wir haben noch einen
Leute
Pool. Oder
wer Kiel oben treibt und wer Kiel unten.
Ich mache gerne die statistische Auswertung.
Alles noch nicht erforscht.
Das ist die Prophylaxe, dass man nicht schwimmen lernen muss, oder was?
Nein, aber es ist ja schon wichtig.
Okay.
Also, schon wichtig. Stell dir vor, das Boot sinkt, dann schnappe ich mir die erste mit BBL.
Ich weiß jetzt nicht, ob das dann ein Faktor ist, der die Lebenserwartung beeinflussen würde, aber auch das kann man mal ausrechnen.
Augen auf bei der Partnerwahl.
Wir probieren es mal aus. Genug. Wasser ist auch da.
Auch eine andere Frage. Laura und ich sitzen, also immer wenn wir am Strand sitzen, versuchen wir es zu erkennen, wer ein BBL hat und wer nicht. Oder wer eine Abdomino hat, wer Liposuction am Bauch hatte und wer nicht. Mhm. Du erkennst es sofort, oder?
Nee.
Echt nicht?
Nee, überhaupt nicht. Das
im
ist total
ist auch total schwierig.
Also, die Frage ist nicht Blödsinn, aber das ist auch so eine Sache, weißt du, das finde ich immer total beeindruckend. Wenn ich diese Trash-Programme sehe, ja, mit den amerikanischen plastischen Chirurgen, die ja wirklich also alles weise und gesalbte Häupter sind, die sehen dann auf 50 Meter, wissen alles, kann ich nicht. Ich muss jemanden vorher sehen. Ich weiß ja nicht, wie die vorher ausgesehen haben. Das kannst du unmöglich beurteilen. Also manche sind von der Natur beschenkt, manche nicht. Ich meine, klar, es gibt ein paar Sachen, die sieht man auf Distanz, aber ich finde das jetzt nicht so einfach.
Okay, nee, weil im Beachclub, wenn man sich so ein paar anschaut, die perfekten Body haben, also wirklich oben schlank, fast kein Fett und dann halt so einen dicken Po, dann denke ich mir, das kann, also wie gut beschenkt sind die denn bitte?
Musst du mal ins Wasser schubsen.
Ja, und dann
musst du da ins Wasser schubsen.
Nee, aber es gibt die Natur, ist kein gerechter Verteidiger.
Ich weiß. Wie lange wirst du das noch machen?
Puh, wie wird's Wetter morgen?
Hoffentlich
sonst.
Ja, hier bestimmt. Ich weiß es nicht. Ja. Solange ich kann und solange es mir Spaß macht, das ist natürlich, es ist echt körperlich.
Ja,
das ist
ja
schon sehr, 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 sehr physisch.
Ja. Jetzt bist du auch unterwegs und auf Fortbildung und so weiter. Was ist das der wichtigste Tipp, den du Kollegen, Kolleginnen zum Thema BBL mitgibst?
Macht ein gutes Vorherbild, damit sie sich erinnern, wie sie vorher ausgesehen haben. Ja. Das ist eigentlich das Größte. Ich sage immer, die häufigste Komplikation des BBLs ist Gedächtnisverlust. Die wissen hinterher nicht mehr, wie sie vorher ausgesehen haben.
Krass.
Nein, das ist kein Witz. Also, Laura lacht, aber ich glaube, die kann ja schon ein Lied von singen. Ja. Das, ich meine, ich weiß nicht, das ist ja auch eine schöne Studie, die wir machen können. Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen Po und Gehirn, ja, den wir nicht verstehen. Wenn man da eine Kanüle in den Po reinsteckt, dann verlieren die total die Erinnerung, wie sie vor der OP ausgesehen haben. Ja. Und das ist schon, also teilweise ja, echt, das ist wirklich extrem. Ja. Man hat dann Leute, die kommen, ja, das passiert nicht so sehr. Also es ist jetzt auch nicht so bei jedem. Aber wenn du mich fragst, was wirklich für uns im Management die anspruchsvollste Sache ist, ist es echt das. Ja, das ist halt das, was worüber wir es vorhin hatten. Ja, wenn die diesen super Hype haben am ersten Tag, dann ist irgendwie die Festplatte gelöscht.
Ja.
Und dann kommt jemand, das ist jetzt kein Witz, ich übertreibe das auch wirklich gar nicht. Die kommen, die sahen vor aus wie ein Kühlschrank, ja, und dann sieht die wirklich, wie gesagt, wie Jessica Rabbit aus und sagt, ich sehe aus wie vorher. Also das ist nicht ungewöhnlich, das passiert uns ständig.
Ach krass. Aber ich meine, ganz praktisch betrachtet, man sieht seinen Po ja auch jetzt nicht alltäglich, ne?
Nee,
das heißt,
Form,
du bist es ja auch nicht gewöhnt.
Die Kurve geht um die Silhouette. Okay.
Deswegen sage ich ja, es geht nicht um den Po, es ist eigentlich der Effekt von vorne.
Von vorne, ja. Okay, ja.
Wir haben uns das mal angeguckt und das war eigentlich ganz interessant. Ja? Wenn die Leute uns Fotos schicken von hinter, die schicken uns Fotos von vorne. Das ist der Selfies, die im Spiegel machen. Das ist diese,
da habe ich auch schon ein paar gesehen, genau. Ja,
das ist das Häufigste.
Ja.
Also wenn wir dann, wir haben das mal über eine Zeit lang uns mal über ein halbes Jahr angeguckt und gesagt, okay, wie viele Leute schicken uns Fotos von vorne und von hinten? Und das waren, glaube ich, 80%, die schicken uns die Fotos von vorne. Nicht von hinten. Der Po ist irrelevant. Es geht um Detail.
Ja. Und wie viel muss man dann im Endeffekt auch selber tun und wie viel kann man auch im Laufe der Zeit?
Also ich glaube, das was wir da sagen wir mal so, das ist natürlich auch so ein Ding, ja, und für mich ist das eigentlich ein Filter, ja, wenn jemand sagt, naja, oder ich mache einfach ein bisschen mehr Sport, den darfst du nicht operieren, das ist wirklich total die Beziehung zur Realität verloren, ja, weil das was wir da im OP machen, das kriegen die in 200 Jahren im Studio nicht hin. Ja. Was wirklich hilft, ist hinterher. Mhm. Ja, also Maintenance, das ist schon eine wichtige Sache. Ja, da können die Patienten viel beitragen.
Okay, was zählt dann mit dazu? Das heißt,
was meinst du, was zählt mit dazu?
Zu Maintenance? Entschuldigung, ich muss einmal kurz die Cola aufmachen.
Einfach, dass man wollt ihr noch nicht nochmal zunimmt, sozusagen.
Okay.
Oder
ja. Einfach halten. Ja, ja. Das Gewicht muss man halten. Ja. Nicht keine Exzesse nach oben, keine nach unten.
Ja.
Dann, das ist eigentlich, ist gar nicht so einfach manchmal. Ja,
das glaube ich. je nach Wetterlage. jetzt ist hat das Ganze natürlich auch was mit Ästhetik irgendwie zu tun. Was ist für dich denn in dem Hinblick auch so die Faszination an dem Ästhetischen?
Die Veränderung der Selbstwahrnehmung. Also das ist klar, wenn ich jetzt sage, wir haben dann Patienten, die vergessen, wie sie vorher aussahen. Das versteht man vielleicht falsch. Ich möchte ja nicht drüber meckern, das ist ja auch nicht so oft, aber eigentlich ist jetzt für uns, was im Vordergrund steht, und das ist das, was mich also immer noch irrsinnig fasziniert, wie die Leute sich komplett vom Typ her verändern.
Ja.
Also die sind vorher so ganz verschüchtert, mhm, und wollen nicht und hinterher kann es nicht offensiv genug sein. Ja. Das finde ich, das gefällt mir, das macht mir halt Spaß. Ja. Das ist auch das, was uns auch, glaube ich, so schnell dann an den Eingriff gekettet hat, weil macht ja auch für den Chirurgen mehr Spaß. Ja? Ja. Wenn du dann schon auf 50 Meter siehst, ja, dass jemand da völlig anders aussieht als vorher, ja, dann hat man auch mehr Freude dran.
Ja, das ist ja die beste Bestätigung dann in dem Moment ja eigentlich.
Absolut.
Auch.
Absolut. Ne? Ja. Ja, die fühlen sich dann halt auch komplett anders. Mir fällt nichts mehr ein.
Habt ihr noch was? Gibt es noch was von deiner Seite aus, was dir gerade tierisch auf der Seele brennt, was du loswerden
willst?
Dann auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke euch.
Heute bei uns warst, ganz viele Fragen beantwortet hast und auch ganz viel erzählt hast. Vielen herzlichen Dank. Wir müssen auch einmal kurz und möchten natürlich auch nochmal hier auf Social Media kurz hinweisen. Und zwar finden wir dich bei Instagram. Laura, ihr müsst mir einmal noch mal kurz auf die Sprünge helfen. Unter
Dr.Aslani oder Mabea_bodycontouring auf Instagram. Auf Google über Siromed Klinik.
Okay.
Ja.
Guckt euch die Sachen auf jeden Fall an. Dann habt ihr vielleicht auch noch mal einen besseren Eindruck, worüber wir hier heute gesprochen haben, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt. Ihr findet uns natürlich auch noch mal auf Instagram. Ja, wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.
The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.